Disziplin eines Jüngers. Wahrscheinlich habt ihr den Flyer gesehen oder habt im Internet mal geschaut. Und ihr seid aus irgendeinem Grund hierher gekommen heute Abend. Und ich glaube, euer Grund ist sicherlich, dass ihr irgendwie in den Disziplinen eines Jüngers wachsen wollt. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Die Silke hat es ja vorhin schon gesagt. Jüngerschaft, Grundlagen des Glaubens. Und damit wollen wir uns beschäftigen die nächsten drei Tage. Ganz einfache Dinge. Also wenn ihr ganz komplizierte Dinge erwartet, werdet ihr wahrscheinlich enttäuscht sein. Aber wenn ihr ganz einfache Sachen erwartet, die man hinterher tut, dann glaube ich, könnte es was Gutes werden. Und Disziplin ist ja so, man ist damit nie fertig. Ich habe das Bild da von den Sportlern da drauf gemacht. Jeder von denen läuft, ist schon mal gelaufen, aber keiner von denen hört wirklich auf zu trainieren. Also vielleicht ist der eine ein bisschen schneller als der andere. Aber wenn man mal einmal angefangen hat zu trainieren, kann man eigentlich nicht mehr aufhören. Das heißt, man hört mit dem ganzen Sport auf. Und so ähnlich ist es bei Jüngerschaft auch. Also es gibt keinen, der sagen kann, jetzt habe ich fertig trainiert und jetzt brauche ich nicht mehr trainieren. Wenn man aufhört zu trainieren, hört man auf, jünger zu sein. Deshalb, es geht nicht darum, dass der eine weiter ist als der andere oder dass wir uns vergleichen miteinander und solche Dinge, sondern dass jeder da, wo er steht, weiterkommt mit dem Herrn. Ich glaube, das ist das, was Gott irgendwie möchte heute und in den nächsten beiden Tagen. Okay, steigen wir richtig ein. Also es wird ein bisschen Arbeit geben für euch auch, dass ihr immer wieder in Gottes Wort nachschaut. Ich mache ab und zu meine Kopie und gebe die euch. Und am Schluss der Zeit stellen wir alles ins Internet. Da könnt ihr das dann runterladen und auch die Arbeitszettel könnt ihr auch runterladen. Ja. Also ihr kriegt alles Material, was ihr braucht. Aber das Umsetzen, das werden wir dann doch nicht für euch tun. Also es sei denn, ihr zahlt dafür. Nein? Also das ist dann eure Aufgabe, ja? Gut, heute Abend nehmen wir uns zwei Dinge vor, Disziplinen eines Jüngers, einfach so eine Einführung in das ganze Thema und dann das Thema Gottes Wort. Vieles wird wahrscheinlich nicht neu sein, manches wird neu sein. Also, aber es geht auch nicht darum, nur Neues zu sagen, sondern Wahres zu sagen, ja. Vater im Himmel, ich möchte nochmal bitten darum, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst. Und dass diese Zeit in deinen Augen wertvoll ist, Vater, darum beten wir. Beweg du uns und zieh du uns hinter Jesus her. Das ist unser Wunsch. Amen. Was ist ein Jünger? Wer weiß, was das griechische Wort für Jünger ist? Weiß das jemand? Kennt jemand ein bisschen Griechisch? Weiß keiner? Ich sage euch mal, das griechische Wort für Jünger, was im Neuen Testament steht, ist das Wort Mathetes. Oh Mann, da denkt man die gleich an Mathe, ja? Nein, Mathetes. Und das kann man übersetzen mit Schüler, Lehrling, Anhänger, Nachfolger oder Jünger. Weil das Wort Jünger, das gibt es eigentlich in unserer Sprache schon gar nicht mehr, oder? Ich glaube, das gibt es eigentlich nur im religiösen Bereich. Da hat einer Jünger gemacht, ja, oder eine Sekte, Sektenjünger oder was weiß ich. Aber wenn ich eine Lehre machen will zum Beispiel und bei Niklaus Baugeräte lernen will, Baumaschinen, dann bin ich nicht Niklaus Baugeräte-Jünger, normal nicht. Ja, ich bin ein Lehrling. Deshalb das Wort, was Jünger übersetzt, mit Jünger übersetzt wird, bedeutet ein Schüler, ein Lehrling. Ein Anhänger, jemand, der hinterhergeht, ein Nachfolger. Und diese Jünger, die gab es ganz normal damals. Ja? Das war eben kein religiöses Wort, so wie bei uns heute, sondern Jünger, das war ganz normal. Wenn man Handwerker werden wollte, dann wurde man Jünger von einem Meister. Ja? Also wenn ich Gebäudereiniger werden will, dann gehe ich zum Ulf und frage, ob ich sein Jünger werden kann. Und er mein Meister. So war das damals. Und so gab es verschiedene, auch religiöse Führer, die auch ihre Jünger hatten. Das war nicht nur bei Jesus so. Zum Beispiel hatte auch Johannes der Täufer Jünger. Wenn ihr schaut in Matthäus 9, Vers 14, kann das mal einer lesen? Ja, Matthäus 9, Vers 14. Da seht ihr, es gab noch mehr Jünger, nicht nur bei Jesus, sondern auch andere. Wer es hat, kannst du mal lesen.
Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht?
Okay. Markus 2, Vers 18, kannst du das auch noch lesen? Und irgendjemand anders, Apostelgeschichte 22, Vers 2.
Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel und es kamen einige, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht?
Okay, also hier haben wir schon zwei verschiedene Jünger. Die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer. Ja? Und deine Jünger.
Die Jünger Jesu.
Und was sagt Paulus über sich? Ja. Apostelgeschichte 22, 3. Klaus, hast du es?
Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber in dieser Stadt aufgezogen und zu Füßen Gamaliels mit aller Sorgfalt im väterlichen Gesetz unterwiesen.
Okay. Paulus sagt, ich habe einen Lehrer gehabt, Gamaliel. Gamaliel war ein ganz berühmter Lehrer, ein berühmter Rabbi, und er war der Jünger, der Schüler von diesem Rabbi. Also, wir sehen, also Jünger ist nichts Besonderes, das gab es nicht nur bei Jesus, sondern andere hatten auch Jünger. Das Besondere war normalerweise, das ist auch so wie heute, der Lehrling sucht sich einen Meister. Ja? Du suchst dir einen Meister. Wenn du irgendwas werden willst, ja, dann suchst du dir jemanden, der ein Meister ist, der besser ist, und versuchst, möglichst einen Lehrvertrag zu machen, dass der dich unterweist. Ja? Beispiel, du willst Schreiner werden oder Zimmermann, dann suchst du dir einen guten Betrieb, dann suchst du dir einen guten Meister und versuchst, dass der dich als Lehrling nimmt. Und so war das damals auch. Der Paulus, der wird wohl hingegangen sein zu dem Gamaliel, wird gesagt haben, darf ich dein Jünger sein? Ich würde so gerne von dir lernen. Und wie war es bei Jesus? Erinnert ihr euch, wie es bei Jesus war?
Er hat den Jünger selber eingeladen und zu sich gerufen.
Da war es genau umgekehrt. Das ist das Besondere bei Jesus. Jesus geht als Meister an Leuten vorbei und sagt, folge mir nach, sei mein Jünger. Das ist das Interessante daran. Ja? Also bei Jesus läuft es normalerweise so, dass er sich seine Jünger aussucht. Er sagt, das sind meine Jünger, die will ich als meine Jünger haben. Und er hat gar nicht gewartet, bis andere kamen und gesagt haben, darf ich dir nachfolgen, darf ich dein Anhänger sein? Ganz im Gegenteil, hat manche, die gesagt haben, darf ich dein Anhänger sein, hat er gesagt, nee, du musst das nochmal genau überlegen, dann vielleicht. Ja. Und das ist wichtig auch für uns, ja. Die Wahrheit über unserem Leben ist, dass Jesus uns ruft. Nicht, dass wir uns überlegen, wer ist dann ein guter Jesus und wäre das vielleicht was für mich, sondern die Wahrheit ist, dass Jesus uns ruft in unserem Herzen und sagt, komm, folge mir nach. Und dann können wir eine Entscheidung treffen, ob wir das wollen oder nicht. Okay, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der einen Meister hat und er ist ein Schüler. Und ein Jünger folgt seinem Meister nach. Ein Jünger ist nicht nur jemand gewesen damals, der aus Büchern gelernt hat. Der hat nicht nur sich hingesetzt und was auswendig gelernt, er ist hinter dem Rabbi hinterhergegangen. Ja. Und so war es bei Jesus auch. Er hat gesagt, kommt mir hinterher, auf mir nach. Ja. Und zum Beispiel kann mal noch wieder jemand lesen die Geschichte Markus 2, 13 folgende, das ist die Berufung des Levi, das ist eine ganz typische Berufungsgeschichte, wie Jesus Jünger berufen hat. Kannst du mal lesen, Klaus? Markus 2, 13 und dann bis er berufen ist.
Jesus ging wieder hinaus an den See und alles Volk kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm.
Er stand auf und folgte ihm. Das ist das Interessante und das ist bei fast allen Berufungsgeschichten so. Jesus sagt, steh auf und folge mir. Und Leute stehen auf und folgen ihm, lassen alles zurück und gehen hinter Jesus her. Und Das ist das Herz und Jüngerschaft auch heute noch. Jesus ruft jemand, komm hinter mir her, und du stehst auf, lässt alles stehen und liegen und gehst hinterher. Das ist das Herz davon, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir in unserem Herzen gehört haben, er ruft mich, ich höre was und ich gehe ihm hinterher. Ich lasse alles andere zurück. Ja, und so hat Jesus alle seine Jünger berufen und so beruft er seine Jünger auch heute noch. Also ich fasse nochmal zusammen, was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, ein Schüler, ein Anhänger, jemand, der einen Meister hat, nämlich Jesus, und der ihm hinterhergeht, der nicht nur aus Büchern lernt, sondern der sagt, Jesus, ich komme mit dir, ich gehe mit dir. Egal, wo du hingehst, ich lasse alles zurück, ich höre deinen Ruf, ich stehe auf, ich gehe mit. So war das bei allen Jüngern und so ist es auch heute noch. Und da möchte ich nochmal weiter reingehen. Wie wird man ein Jünger? Also was ist ein Jünger? Jetzt die Frage ist, wie wird man ein Jünger? Wie kann man das anfangen? Und die erstaunliche Tatsache, die wir sehen in Gottes Wort ist, nicht jeder kann ein Jünger von Jesus sein. Das ist der große Schock. Nicht jeder kann es sein. Und nicht mal jeder, der es will, kann es sein. Sondern, das ist eine ganz außergewöhnliche Aussage in unserer Gesellschaft. Ja, Moment mal, wieso denn nicht? Wenn ich das will, kann ich das doch auch. Und wieso kann das nicht jeder? Und so. Jesus sagt, das kann nicht jeder. Es gibt zwei Bedingungen, die man erfüllen muss, wenn man der Jünger von Jesus sein will. Es gibt zwei Bedingungen, ja. Die man erfüllen muss, damit man es sein kann. Und das ist eine ganz wichtige Stelle, die über Jüngerschaft, die wir jetzt lesen zusammen. In Lukas 14, 25 bis 35. Ich lese es mal vor aus der Elberfelder, aber ihr könnt es auch mal aufschlagen und lesen. Das ist eine ganz zentrale Stelle. Lukas 14. Ulf, kannst du mir mal das Ding da, das Flipchart hier herstellen? Okay, ich lese mal vor. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Ich schreibe mal die Bibelstellen an, gell, oder? So können die das auch sehen. So können die immer das nicht sehen. Na gut. Ja, so geht's schon. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Eine große Volksmenge, es wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen für Jesus, zu sagen, hier, kommt doch weiter mit mir, ist doch super, wenn eine große Menge hinter ihm hergeht. Und gerade wo jetzt die große Volksmenge da ist, da bringt er dieses Wort, was er jetzt bringt, ja. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König im Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, den mit 10.000 entgegenzutreten, der ihm mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er hin, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll man es würzen? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wer mitgezählt hat, sieht, Jesus sagt dreimal, der kann nicht. Drei Bedingungen sogar, ich möchte eine zusammenfassen. Dreimal sagt er, der kann nicht, wer das nicht macht, der kann nicht. Auch wenn er sonst vielleicht will. Ja. Aber das sind die Bedingungen. Und er sagt das den Leuten ganz klar. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich das lese, kriege ich Furcht und Zittern. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ihr denkt, yeah, der kann nicht sein Jünger sein, preist dem Herrn. Oh, Halleluja. Nein, ich sage, wow, das ist ganz schön heftig. Jesus, meinst du das ernst oder kann man das vielleicht noch ein bisschen stylen? Lasst uns mal dieses Wort nehmen, darüber nachdenken, was Jesus da sagt. Die erste Bedingung, wer nicht allem entsagt, ich nehme das als erstes, wer nicht allem entsagt, was man hat, ja, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ich glaube, was Jesus hier im Prinzip sagt, ist, oder dass Jesus hier mit Buße definiert. Ja. Was sagt er damit? Ich glaube, es gibt ganz praktische Schritte, was das bedeutet, allem entsagen, was man hat. Meine eigenen Vorstellungen, meine eigene Religion, meine eigene Leistung, ja, mein eigenes, was ich für mein Leben geplant habe, alles Mögliche. Und das ist natürlich ein Prozess damit, das kann man nicht am Schreibtisch beschließen. Aber Gott gibt uns in seinem Wort 5 einfache Dinge, wie man allem entsagt, was man hat. 5 einfache Schritte. Ja. Und das Interessante ist, als die Menschen getroffen waren von Gottes Wort an Pfingsten, bringt der Apostel Petrus diese einfachen Schritte und sagt, hier, wenn ihr folgen wollt, dann macht das. Deshalb, ich glaube, dass Petrus uns erklärt, was Jesus hier sagt. Ja. Und ihr kennt die Geschichte zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2,38. Kann mal einer aufschlagen. Die Leute fragen, Petrus, was sollen wir denn jetzt machen? Wir möchten gerne darauf reagieren, wir möchten das Evangelium annehmen. Wie machen wir das jetzt? Und Petrus gibt hier Folgendes und sagt, da kannst du mal lesen.
Kehrt um zu Gott, fordere Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit euch Gott eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt.
Genau. Also er sagt, kehrt um. Was er hier nicht sagt, ist glaubt, aber das gehört auch dazu. Das sehen wir an einer anderen Stelle. Kehrt um zu Gott, glaubt, lasst euch taufen, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und wir sehen auch noch einen weiteren Schritt. Lebt verbindlich mit anderen Geschwistern zusammen. Das sind 5 ganz einfache Sachen, die jedem, der Jesus nachfolgen wollte, in der Apostelgeschichte gesagt wurden. So verleugnest du, so entsagst du erstmal, das ist der erste Schritt, entsag allem, was du hast. Und für die Menschen damals war das ganz klar, wenn ich das mache, muss ich allem entsagen, was ich habe. Ja, dann werde ich vielleicht rausgerissen aus meiner Familie, da kommt das dann zum Tragen, was Jesus schon gesagt hat, wenn ich seinen Vater hasst, damit meint er natürlich nicht, dass der David mich jetzt hassen soll. Er soll mich lieben, klar. Aber es kann sein, dass ein Riss durch die Familie geht, wenn wir Jesus nachfolgen. Und damals war das so, wenn Leute diesen Schritt gegangen sind, konnte das viele Konsequenzen bedeuten. Allem entsagen, was man hat, das waren die ersten Schritte da rein. Ich tue Buße, lass mein altes Leben hinter mir. Ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er mich gerettet hat. Ich glaube nicht mehr an meine eigenen religiösen Dinge. Ich lasse mich taufen auf den Glauben an Jesus. Ich lasse mich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ich lebe verbindlich mit anderen Geschwistern zusammen in der Gemeinde. So werde ich Jünger Jesu. Ihr könnt jetzt vielleicht sagen, ja, so wird man doch Christ. Die Sache ist die, es gibt keinen Unterschied zwischen Jünger und Christ. Ja? Wir sehen ganz im Gegenteil, dass die Christen zuerst Jünger geheißen haben. Und dann erst Christen. Ja? Zum Beispiel in Apostelgeschichte 11,26 steht, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Mit anderen Worten, sie haben Jünger geheißen. Jeder wusste, das sind die Jünger. Das sind die, die Buße getan haben, die sich taufen lassen haben, die an Jesus glauben. die da in dieser Gemeinde zusammengehören, das sind die Jünger. Und dann kam sie irgendwann auf die Idee zu sagen, das sind die Christen. Deshalb, wir können nicht sagen, der ist halt Christ und ich bin halt Jünger. Ja? Gut, ich bin. Das ist unmöglich, ja? Das gehört zusammen. Entweder bin ich Christ oder ich bin keiner, und entweder bin ich Christ und Jünger oder ich bin es nicht. Das heißt, ich bin ein Nachfolger. Ich bin jemand, der hinter Jesus hinterhergeht. Ich habe keine andere Wahl, entweder das eine oder das andere. Und das Erste, was Jesus sagt, hier müssen wir anfangen. Allem entsagen, was du hast. Und wenn da noch was fehlt, brauchen wir gar nicht weitergehen. Ja. Das sind die ersten Schritte in Jüngerschaft rein. Tu Buße. Tu Buße über das, was nicht okay ist in deinem Leben. Buße tun bedeutet umkehren. Ja, ich möchte jetzt da nicht lange drauf verweilen, weil das ein extra Ding ist, ja, Grundlagen des Glaubens. Aber ich möchte es einfach kurz streifen, wenigstens wenn es um Jüngerschaft geht. Das sind die ersten Schritte in Jüngerschaft rein. Tu Buße ist das Erste. Das heißt, dass ich mein Leben aufräume. Die Altlasten beseitige. Nicht in eigener Leistung, aber ich sage, Jesus, bitte, vergib mir das, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte das in Ordnung bringen, wo ich Leute verletzt habe. Heile mich, wo ich verletzt bin. Ja, die Altlasten im Leben angehen und in Ordnung bringen. Auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat. Und wenn da was fehlt, tu das, hol das nach, schieb das nicht auf. Du wirst in der Jüngerschaft nicht vorankommen. Du wirst immer einen Klotz am Bein haben, wenn du dich nicht mit deinem Vater versöhnst. Das wird nicht gehen. Du kannst all die anderen Sachen machen und es wird alles nur Quatsch sein. Versöhn dich. Wenn du rumgehurt hast, bring es in Ordnung vom Herrn. Du musst Buße tun. Es ist keine Frage von, die einen tun es, die anderen nicht. Als sie gefragt wurden, sagte Petrus, tut Buße. Deshalb, das ist das Erste. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Botschaft. Ja. Jesus lehrt uns sogar, täglich darum zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist was wir immer wieder brauchen. Das Zweite ist dann Glauben, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze, dass ein Herrschaftswechsel stattfindet, dass er jetzt mein Chef ist, dass ich ihm vertraue, dass ich ihm hinterhergehe. Taufe ist der praktische Ausdruck davon. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es in der Schrift nur eine Taufe der Gläubigen gibt. Wenn da noch was fehlt, hol das nach. Es ist ein Gehorsamsschritt gegenüber dem Herrn. Dann Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Jeder Gläubige im Neuen Testament wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen das einfach in der Apostelgeschichte. Wenn da was fehlt, lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Leben in Gemeinschaft. Wir sehen das auch in der Bibel. Nirgendwo gibt es das, dass man von monatlichen Highlights lebt. Unmöglich. Unmöglich. Okay, das sind die Anfangsgründe von Jüngerschaft. Wenn da was fehlt und du jetzt auf deinem Stuhl rutschst, ja, weil du merkst, da fehlt was, dann guck das an. Guck das an und sag, Herr, ich muss was tun. Okay, so wird man Jünger. Allem entsagen, was man hat. Und dann Jesus hinterhergehen. Dann fängt was an. Eine große Freiheit. Ein neues Leben. Und dann kommt das Nächste, was der Herr sagt. Sein Kreuz auf sich nehmen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Beides gehört zusammen. Das Kreuz auf sich nehmen. Hier geht es nicht um Krankheit. Wir sehen an keiner Stelle in der Schrift, dass der Herr gesagt hat, ich lasse dir deine Krankheit, das ist dein Kreuz. Es geht auch nicht darum, dass es irgendein Unglück ist, was halt dein Kreuz ist. Oder deine unfreundliche Schwiegermutter. Oder dein mürrischer Chef. Oder dass deine Kinder dir nicht gehorsam sind. Dass das dein Kreuz ist. Nein, das ist nicht dein Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo dein Fleisch stirbt. Das Kreuz ist der Ort, wo dein altes Ego stirbt. Kreuz ist ein Mordinstrument, wo dein Willi getötet wird. Die Silke hat immer gesagt, wenn unsere Kids gesagt haben, ich will, hat sie gesagt, der Willi ist tot. Kennt ihr das wahrscheinlich? Ja? Also, Silke hat schon dafür gesorgt, dass einige Willis gestorben sind, aber ich kann euch versichern, nicht alle. Also, was heißt das Kreuz konkret? Wie soll ich denn sterben? Soll ich mich umbringen? Nein. Soll ich mich kasteien? Nein. Soll der Klaus mich kasteien? Nein. Sterben bedeutet ganz einfach eine Sache. Dass wir lernen, Nein zu sagen zu unserem Fleisch. Das ist Sterben. Nein sagen zu deinem Fleisch, zu dem, was dein Fleisch will, zu dem, das Fleisch, das will Rache, das Fleisch, das will Selbstmitleid, das Fleisch, das will Lust, das Fleisch, das will jemanden was auswischen, das Fleisch will zornig sein, das Fleisch will schimpfen, das Fleisch will nachtragen, das Fleisch will unversöhnlich sein, das will das Fleisch. Das Fleisch will schlecht reden. Das Fleisch will sexuelle Unreinheit. Alles Mögliche will das Fleisch. Und Jesus sagt, du musst lernen, dazu Nein zu sagen. Und wenn du das nicht lernst, kannst du nicht mein Jünger sein. Boah, das ist heftig. Aber das ist die Wahrheit. Ja? Dein Ego, und das will nicht sterben. Also meins nicht. Ja, das ist ganz genau mein Fleisch, das will nicht sterben. Das tut alles, um am Leben zu bleiben. Das windet sich, das kriegt, das schreit, das alles Mögliche. Ja. Das will nicht, dass man ihm Nein sagt. Ja, das mag das Fleisch überhaupt nicht. Ja. Aber das ist es. Nimm dein Kreuz auf dich jeden Tag und sag Nein zu deinem Fleisch. Wenn du das nicht willst, kannst du nicht mein Jünger sein. So ist es. Kein religiöses Blabla von wegen deiner Krankheit tragen. Oder irgendwas anderes, ja. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist das, was Jesus konkret meint. Und er gibt uns 4 Beispiele in der Bergpredigt, ja. Ich sage das nochmal mit der Krankheit. Jesus, ich will da niemanden verletzen oder böse da drin sein. Aber ich sehe, wir müssen sehen, Jesus hat jeden geheilt, der ihm unter die Finger kam. Wenn wir heute nicht geheilt werden, manchmal gibt es da vielleicht Gründe dafür. Aber wir müssen die Wahrheit sehen aus Gottes Wort, dass er jeden geheilt hat. Und nicht gesagt hat, das ist dein Kreuz. Ich kann es nicht ändern, ja. Ich bin auch manchmal krank und bete darum, dass ich gesund werde. Aber jetzt zu den 4 Dingen, die Jesus uns sagt in der Bergpredigt, wo wir töten lernen können oder Nein sagen lernen können. Das Punkt 1 in der Bergpredigt ist Nein zum Töten. Damit meint er Nein zum Zorn, Nein zum Schimpfen, Nein zum schlechten Reden, Nein zum Nachtragen, Nein zur Unversöhnlichkeit. Er sagt, ihr könnt nicht meine Jünger sein und genauso schlecht reden wie alle anderen. Das geht nicht. Das zweite, was Jesus dann bringt, ist Nein zu Ehebruch. Ich habe eine Frage an euch. Kannst du Christ sein und mit deiner Freundin schlafen, ohne mit ihr verheiratet zu sein? Ist das möglich? Ich bin überzeugt davon, dass es nicht möglich ist. Ja? Jesus sagt, redet über Ehebruch. Und wir sind hier getäuscht. Wir können nicht Jünger sein und leben wie die Welt um uns herum. Es ist ein Riesenirrtum. Ja. Es ist ein Riesenirrtum, ja. Ich kann dir ganz viele sagen. Zum Beispiel 1. Korinther 6, Vers 1. Korinther 6, Vers. Also ich habe jetzt an der Bergpredigt angefangen, ja, wo Jesus über Ehebruch redet, aber wir können auch 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, also Ehebrecher, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben. Das heißt Homosexuelle. Ja. Übersetzt, so steht es auch in der Hoffnung für alle übrigens. noch Knabenschänder, also das habe ich schon gesagt, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde und so weiter werden das Reich Gottes erben. Vers 13, genau. Galater, dasselbe Galaterbrief. Ich habe es euch vorher gesagt, ich sage es euch wieder, niemand führe euch mit leeren Worten. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Paulus macht das ganz klar. Wir können nicht weiterleben wie die ganze Welt. Wir können nicht dasselbe Zeug reden. Wir können nicht mit der Freundin rumhuchen. Wir können nicht dasselbe Zeug angucken und sagen, Halleluja, ich bin ja Christ. Das ist ein großer Irrtum. Ein großer Irrtum. Du kannst nicht jünger sein. Du kannst nicht jünger sein. Und ja sagen zu deinem Fleisch. Ich kann nicht ja sagen zu Unwahrheit und Lügen, zu Betrügen. Das ist der nächste Punkt, den Jesus bringt. Ich kann nicht mir meine eigenen Vorteile verschaffen auf Kosten von anderen und sagen, ich bin Christ. Ich kann nicht ja sagen zu Rache, zu Hass und Feindschaft, Unversöhnlichkeit. Jesus sagt, leiht sogar deinem Feind Geld in der Schule. Der dich disst, der kommt dann und will 2 Euro für einen Leberkäsewickler. Ja, ich leite das. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, können wir nicht mehr so leben wie vorher. Epheser 4, Vers 17. Ich sag's euch, ihr könnt nicht mehr so leben wie die Nation. Unmöglich. Epheser 4, 17. Hat es jemand schon?
So sage ich nun, bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln dürft wie die Heiden, sondern in der Nichtigkeit ihres Sinnes.
Dürft nicht mehr, ihr könnt nicht mehr. Und da gibt es viele, viele Stellen in jedem Brief. Und Paulus nimmt die beschwörendsten und härtesten Worte, irrt euch nicht und lasst euch nicht verführen. Und Jesus sagt dasselbe, ihr könnt nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt. Und der Herr hat ein Kreuz für jeden von euch. Deins, nicht meins, sondern deins. Das, wo du dein Ego zum Sterben bringst, jeden Tag in der Schule, in der Familie. Und ich gebe zu, der Herr benutzt manchmal Menschen, um diese Prozesse voranzubringen. Wo man dann lernen kann, sanftmütig und so zu sein. Ich bin leider noch nicht perfekt, ich gehe jetzt da nicht ins Detail. Aber durch Reibung aneinander. Das sind die Trainer, genau. Aber das ist das, wo wir real lernen. Also ich hatte heute eine Situation, werde ich nicht sagen, was das war, aber wo ich gemerkt habe, ich bin gefordert, total gefordert, jetzt zu sterben. Nein zu sagen zu meiner natürlichen Reaktion. Naja, ich habe es so 70%ig geschafft. Okay, also, was macht ein Jünger? Das eine ist, wie werden wir Jünger? Das eine ist, wir entsagen allem, was wir haben, wir nehmen unser Kreuz auf uns, das heißt, wir sagen Nein zu unserem Fleisch. Dann folgen wir Jesus nach. Wir folgen Jesus nach. Und das Interessante ist, das englische Wort für Jünger ist das Wort Disciple. Jetzt kommt es noch dicker. Da drin steckt das Wort Disziplin. Jüngerschaft hat was mit Disziplin zu tun. Und dabei geht es nicht um Gesetzlichkeit. Ja, dabei geht es nicht um, ach du Schreck, jetzt habe ich die ganze Woche schon so viel Stress in meinem Geschäft und jetzt muss ich auch noch im Glauben diszipliniert sein. Nee, es geht darum, um die Frage, Jesus hinterher zu gehen und zu wachsen. Und die Sache ist die, es gibt eine Verheißung in der Bibel, in Sprüche 14, Vers 23, da steht, bei jeder Mühe ist Gewinn. Bei jeder Mühe ist Gewinn. Und wenn wir an ganz normale Dinge denken, dann leuchtet uns das sofort ein. Wenn ihr jetzt Olympiade schaut, ja, ich habe gestern zufälligerweise einen Bericht gesehen über dieses chinesische Paar, was jetzt Goldmedaille gewonnen hat im Eiskunstlauf. Eiskunstlauf interessiert mich sonst überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass es die Kostüme ein bisschen heftig sind, finde ich. Egal, was interessant war, die sind wie, die haben nichts anderes im Kopf als Eiskunstlauf. Ihr ganzes Leben. Die machen nichts anderes. Die geben ihr ganzes Leben, die haben gesagt, unser ganzes Ziel ist, diese Goldmedaille zu gewinnen. Wir wollen diese Goldmedaille, nichts weniger als das. Die Deutschen haben das ja auch gewollt, ja. Diese Goldmedaille, das ist unser Leben. Und dafür geben die alles. Und das läutet uns sofort ein. Und wenn du die fragst, dann werden die sofort sagen, von nichts kommt nichts und bei jeder Mühe ist Lohn. Ganz normal. Und wir denken in unserem Glauben, das geht irgendwie anders. Ganz im Ernst. Ja, wenn der Herr das dann will, dann macht er sowieso was er will. Also die Theologie hat mein Sohn nicht von mir. Das denken wir manchmal, ja, Herr, wenn du das willst, dann mach's doch gut. Ja, ansonsten, ja, ich bin auch damit zufrieden, ich kann auch was anderes machen. Aber wisst ihr, das haben die Christen in anderen Teilen der Welt, die würden niemals sagen, dass das funktioniert. Das ist ganz einfach, warum es an manchen Ecken besser ist als an anderen Ecken, weil von etwas was kommt. Das geht da nicht um Gesetzlichkeit, aber es gibt Christen, die haben verstanden, der Herr kommt, kann mehr oder weniger da sein und das hängt an uns. Das ist nicht einfach nur ein übernatürlicher Zufall. Und das haben auch nie die Christen durch die ganze Kirchengeschichte gedacht. Das ist eine Mode von den letzten 50 Jahren in Deutschland oder in der westlichen Welt. Ja. Ohne geistliche Disziplin kommen wir nicht voran. Ja. Das ist die Wahrheit. Es ist verpönt in unserem Land und es ist verpönt unter Frommen. Und diese Irrlehre muss niedergerissen werden. Die Frage ist, ob ihr das wollt, ja. Wir müssen uns dem stellen. Es ist nicht meine Lehre, es ist nicht, ja, es ist in Gottes Wort, ja. Und Jesus gibt uns Disziplinen, die wir lernen können. Und wenn wir Jünger sein wollen, dann müssen wir uns daran machen, diese fünf Disziplinen zu lernen. Den Fünfkampf, den Jüngerschaftsfünfkampf, den fünf Disziplinen. Ich bin letztes Jahr einen Marathon gelaufen. Das war mein brennender Wunsch, mal einen Marathon zu laufen. Und ich hatte eine Vision. Und ich hatte ein Feuer. Und ich hatte ein Verlangen. Ich hatte die Freisetzung meiner Frau. Ich hatte das Geld für einen Flug nach Hamburg zum Marathon. Ich hatte eine Übernachtung. Ich hatte einen Coach. Ich hatte so einen Wunsch. Aber soll ich euch was sagen? Das hat alles nicht gereicht. Ich musste trainieren. Und noch mehr trainieren. Viermal die Woche trainieren zum Schluss. Dann hat es geklappt. Und dann war das eine geniale Erfahrung. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, nicht ganz so schnell, wie ich wollte. Aber ich hab's geschafft. Meine Vision kam zustande. Und viele Christen haben ein Feuer, eine Vision, einen Wunsch, ein brennendes Verlangen. Sie haben alle Ressourcen. Sie haben einen guten Trainer. Sie haben alles. Das reicht nicht, dass die Vision zustande kommt. Wir werden angetrieben durch die Liebe zu Jesus. Ja. Klar, das hat jetzt hier heute Abend auch ein bisschen den Überhang, das ist mir schon klar. Aber diese Grunddisziplinen, die sind ganz einfach und die möchte ich euch vorlegen. Ja. Und das sind fünf Dinge, die mit Jüngerschaft zu tun haben. Das erste ist, dass wir in Gottes Wort bleiben, stehen auch mit Feuer drauf. Das zweite ist, dass wir beten. Dritte ist, dass wir lernen zu fasten. Dass wir geben, damit meine ich Geld. Und Zeugnis geben. Das sind fünf Disziplinen, die jeder Jünger lernt. Und wir gucken uns die alle genauer an, was die bedeuten und wie wir da anfangen können. Und ich bin überzeugt davon, Wenn wir diese fünf Dinge anfangen in unserem Leben, nicht in Gesetzlichkeit, ja, natürlich nicht, es geht darum, dass wir Jesus hinterher folgen, sage ich gleich was dazu. Aber wenn wir diese fünf Dinge anfangen zu tun und zu üben, passiert ein Wachstum in unserem Leben. Und es passiert auch ein Wachstum in unseren Gruppen, in unseren Gemeinden. Auch wenn wir das als ganze Gemeinden tun und lehren und tun. Ja, wenn wir im Wort, Gottes Wort bleiben, wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir geben und wenn wir Zeugnis geben. Das ist ganz normal, dass wenn wir das tun, dass Dinge passieren. Überall auf der ganzen Welt ist es so. Und wo das nicht getan wird, da passiert auch nichts. Ja. Okay, noch ein letzter Punkt. Ein Jünger ist jemand, der an Jesus dranbleibt. Das ist mein letzter Punkt von der Einführung. Also ihm nachfolgen heißt, ihm hinterhergehen in seinem Tempo, in seinem Programm, nicht aufgeben, wenn es schwer wird, und nicht weggehen, auch wenn viele andere weggehen. Es gibt eine interessante Stelle in Johannes 6, Vers 66. Also Johannes 6, 6, 6. Da kann ja nichts Gutes stehen, oder? Johannes 6, 6, 6 steht was ganz Schlimmes. Da steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Also könnt ihr euch gut merken, ja, 666, die da alles Antichristen. Da steht, Johannes 666 steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus. Das war der Grund, warum die Zwölf nicht weggegangen sind, obwohl einer davon, sagt Jesus, auch noch ein Verräter ist. Aber was war der Grund, warum die Zwölf bei Jesus geblieben sind? Zwei Sachen. Ne, was?
Geglaubt und erkannt.
Geglaubt und erkannt, genau. Dass Jesus der Herr ist, oder dass Jesus der Christus ist, und noch was?
Sie haben keine Alternative gesehen.
Sie haben keine Alternative gesehen, warum?
Weil er Worte ewigen Lebens
hat. Weil er, ja?
Er hat Worte ewigen Lebens.
Genau, er hat Worte ewigen Lebens. Wir haben keine Alternative. Okay. Wir haben keine Alternative, und dann sagen sie ja zwei Sachen. Erstens, wir haben geglaubt und erkannt, ja, wir haben dich gesehen. Jesus, wir haben dich kennengelernt. Wir haben dich kennengelernt. Wir sehen was von dir. Das ist das eine. Und dann das zweite ist, wir sehen, da ist was Echtes, was Ewiges. Da ist was, was bleibt, was Power hat, was sich lohnt dafür zu leben. Und deswegen bleiben wir bei Jesus. Und das Interessante ist, das ist der Schlüssel, um bei Jesus zu bleiben. In der Jüngerschaft. Zu sagen, Jesus, ich kenne dich. Ich habe dich schon gesehen und ich möchte dich noch besser kennenlernen. Dich selbst, meine Beziehung zu dir, die gebe ich nicht auf. Ihr kennt ja das Lied What a Friend I Found. Ich habe einen Freund, Jesus, Freund für immer. Und da gibt es eben diese Zeile, nichts wäre schlimmer, als dich jemals zu verlieren. Ja. Jesus, wir kennen dich und wir wollen nie mehr weg von dir. Das ist das eine. Und das andere ist dieser Blick auf Ewigkeit. Es geht nicht nur um das, was Jesus uns hier gibt. Das reicht nicht. Wenn es hart wird, reicht es nicht. Wir brauchen einen Blick auf Dinge, die bleiben. Und das waren immer die Gründe, warum Menschen bei Jesus geblieben sind, auch wenn es bis an ihr Leben ging. Wir haben Jesus gesehen und wir schauen auf die Ewigkeit. Wir wissen, das sind Worte ewigen Lebens. Und das müssen wir jetzt schon lernen, ja, zu sagen, wir schauen auf Dinge, die ewig sind. Uns interessiert nicht nur der Segen, den wir hier kriegen können, das ist viel zu wenig. Natürlich will der Herr uns auch hier segnen, preis dem Herrn. Aber das ist zu wenig. Davon können wir nicht leben und dafür können wir auch nicht leben. Ja. Petrus sagt, du hast Worte ewigen Lebens. Und ein Jünger ist jemand, der bei Jesus bleibt, auch wenn andere weggehen, auch wenn andere sich abwenden, weil es ihnen ihren Ruf kostet, weil es ihnen ihre Bequemlichkeit kostet, weil es ihnen ihren Arbeitsplatz kostet, oder Anerkennung in der Gemeinde oder im Dorf oder was weiß ich auch immer. So war das damals, so ist es heute noch. Leute gehen zurück, ich habe so viele zurückgehen sehen. Ich kann nur hoffen, dass ich bei Jesus bleibe. Aber das geht nur, wenn ich meinen Blick auf Jesus hefte und auf die Ewigkeit. Und das möchte ich euch auch sagen. Ja. Fazit ist, ein Jünger ist jemand, der an Jesus dranbleibt, auch wenn andere weggehen. Und ich weiß, wir stehen oft alleine, auch hier in der Schule. Ja. Ich weiß, in der Schule habe ich oft alleine gestanden. Und mich jetzt letztens mit Silke drüber unterhalten, bei ihr war es auch ab einem bestimmten Zeitpunkt so. Und bei mir war es auch so. Ich musste irgendwann eine Entscheidung treffen. Ja. Und ich habe dann irgendwann alleine gestanden. Ich war der Außenseiter als Christ. Und ich war immer wieder mal der Außenseiter. Und das ist so. Als Christ. Da ist man immer wieder mal der Außenseiter. Und das kann euch keiner abnehmen. Das bedeutet nicht, dass ich das suche und ein komischer Kauz werden will. Ja? Also, dass ich deswegen Außenseiter bin, weil ich, ja, weil ich halt so absolut verschroben bin und alle Leute voll predige. Das ist nicht der Grund. Ja. Und weil ich irgendwie komisch religiös verklemmt bin. Aber deswegen der Außenseiter, weil Leute merken, da kann ich jetzt meinen versauten Witz nicht erzählen. Der lacht da sowieso nicht drüber und der guckt mich dann komisch an. Das weiß ich, dass das so ist. Das erlebe ich ab und zu. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Und dann gibt es Pause, dann könnt ihr euch eure Ohren anlegen wieder, wenn die jetzt ganz verstrubbelt sind. Und euch überlegen, ob ihr bleiben wollt oder gehen wollt. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der einen Meister hat, der seinem Meister nachfolgt, der berufen wird, der ihm hinterhergeht. Wie wird man denn ein Jünger? Man muss zwei Bedingungen erfüllen. Man muss allem entsagen, was man hat. Und es gibt ganz praktische Schritte, wie man das machen kann. Man tut Buße, bringt sein Leben in Ordnung. Man glaubt an Jesus, nimmt ihn als Herrn, ordnet sich ihm unter. Man lässt sich taufen. Man lässt sich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Man lebt in verbindlicher Gemeinschaft, was die Bibel Gemeinde nennt. Dann kommt was das Zweites dazu. Man nimmt sein Kreuz auf sich. Wer das nicht will, der kann nicht, sagt Jesus. Und das bedeutet, Nein zu sagen zum alten Adam, zur alten Eva, zum Fleisch. Und es gibt ganz praktische Dinge. Nein zum Zorn, Nein zu Unversöhnlichkeiten, Nein zum Ehebruch, Nein zur sexuellen Unreinheit, Nein zu, übrigens, ich glaube, man muss auch Nein sagen zu vielen Filmen. Auch wenn man die gucken könnte, guckt euch die doch mal kritisch an. Ich bin nicht der Meinung, dass man sich alles reinziehen kann, was man könnte. Und Christ sein, unmöglich, ich halte das für eine Lüge. Man betrügt sich selbst, ganz einfach. Man betrügt sich selbst. Nein zur Unwahrheit, Nein zur Rache. Wir können nicht mehr so leben wie vorher. Wir müssen ein heiliges Leben leben. Wir können nicht dasselbe denken und tun wie alle anderen in der Welt und denken, wir sind Christen. Gott hat uns Maßstab gegeben. Und dann Jesus nachfolgen. Dabei geht es nicht um Gesetzlichkeit, dabei geht es um Wachstum, geistliches Wachstum. Ihm ähnlicher werden, ihm hinterhergehen. Werden wie unser Meister. Tun, was unser Meister tut. Und Jesus sagt, wer ausgelernt hat, wird wie sein Meister. Wird nicht drüber stehen. Und das geht nur durch Disziplin lernen. Und Jesus gibt uns 5 Grunddisziplinen. Da gibt es noch viel mehr, aber wir konzentrieren uns nur auf diese 5 Dinge, diese paar Tage. Das eine ist bleiben in Gottes Wort, beten, fasten, geben und Zeugnis geben. Wo wir anfangen zu lernen und zu trainieren, Jesus hinterherzugehen. Wenn wir das tun, wird von dem Einsatz was kommen. Es wird ein geistliches Wachstum geben in unserem Leben. Und der letzte Punkt ist, dass wir an Jesus dranbleiben. Auch wenn es manchmal hart wird, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Auch wenn wir sagen, Herr, das ist aber komisch. Wenn wir sagen, Herr, das trifft mich aber jetzt, das ist aber hart. Lass uns nicht weggehen. Lass uns bei ihm aushalten. Lass uns sagen, Herr, ich verstehe es nicht, es ärgert mich. Dann nimm diese Stelle, ärgere dich nicht über mich, nimm diese Stelle und geh damit zu Jesus heute Abend. Sag, Herr, das ärgert mich. Ich will aber nicht weggehen von dir. Ja? Und dann wird der Herr mit dir reden und wird dir helfen. Ein Jünger ist jemand, der dran bleibt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns rufst. Du rufst jeden hier von uns. Und du hast uns schon gerufen, Herr. Und Vater, wir möchten die Wahrheit aus deinem Wort anschauen und uns nicht irgendwelchen Lügen hingeben, die nicht zum Ziel führen. Und ich bete darum, dass du uns korrigierst und uns ausrichtest auf die Wahrheit. Amen.